You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen uns heute mit Zahlen beschäftigen. Zahlen, die in dieser Woche von den Opferberatungen veröffentlicht worden sind, die also eine Bilanz für das Jahr 2018 gezogen haben. Außerdem blicken wir zurück auf antifaschistische Schülerinnenproteste in Hamburg. Und zuletzt wollen wir auf eine interessante Ausstellung hinweisen, die zurzeit in Berlin zu sehen ist. Das ist das, was wir vorhaben. Los geht's.
In den letzten Jahren haben sich in Deutschland nicht nur Diskurse verschoben. Auch rechte, rassistische und antisemitische Gewalt gehören zum Alltag. Das zeigen auch die vorgestern veröffentlichten Bilanzen für das zurückliegende Jahr. In Berlin stellte der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt die 2018 in Ostdeutschland erfassten Taten vor. Der Verbandsvorsitzende Robert Kusche fasst zusammen, was die Beratungsstellen zusammengetragen haben.
Die Zahlen sind so, dass wir einen Anstieg leider wieder zu verzeichnen haben von 8% und haben 1212 Angriffe registriert mit 1789 Betroffenen. Und wenn man diese abstrakten Zahlen mal so runterbricht, heißt es, dass täglich 5 Menschen Opfer einer solchen Straftat werden, dass täglich eine Frau davon betroffen ist und dass beinahe täglich ein Kind oder ein Jugendlicher attackiert werden.
Die Mehrzahl der Angriffe im letzten Jahr war rassistisch motiviert. Auch Angriffe gegen vermeintliche politische Gegner finden sich zahlreich. Meistens handelt es sich um Körperverletzungen. Das ergeben die Auswertungen der Beratungsstellen in den 5 ostdeutschen Bundesländern. Robert Kusche erklärt, weshalb es keine bundesweite Bilanz gibt, die die Beobachtungen westdeutscher Beratungsstellen mit einschließen würde.
Na, historisch gewachsen ist es so, dass die Bundesprogramme, die es gibt, die Opferberatungsstellen werden hauptsächlich über Bundesprogramme, also Bundesmittel und Landesmittel finanziert. Die ersten Bundesprogramme, was jetzt schon fast 20 Jahre her ist, hatten damals auch in dem gesamtdeutschen Diskurs die Lesart, dass rechte und rassistische Gewalt vor allen Dingen ein Problem in Ostdeutschland ist. Und daher wurden auch Opferberatungsstellen vor allem in den ostdeutschen Ländern unterstützt und aufgebaut. Allerdings ist es so, dass seit 5 Jahren im Rahmen des aktuellen Bundesprogramms Demokratie leben auch Beratungsstellen in den westdeutschen Bundesländern aufgebaut werden. Sprich, wir mittlerweile in der Situation sind, dass es flächendeckend in Deutschland Beratungsstellen für Opfer rechter und rassistischer Gewalt gibt. Warum aber wir sozusagen eigentlich nur eine Zahl für Ostdeutschland und Berlin liefern können, hängt damit zusammen, dass die Ressourcen in den alten Bundesländern, also in den Opferberatungsstellen dort vor Ort, teilweise noch zu gering sind, als dass die Kollegen und Kolleginnen dort vor Ort in der Lage sind, ein hinreichendes Monitoring zu machen. Was natürlich erschütternd ist, weil ja eigentlich eine der Hauptforderungen des NSU-Untersuchungsberichts, dem ersten aus dem Bundestag, dem ja alle Parteien zugestimmt haben, eine Empfehlung war ja tatsächlich ein unabhängiges, flächendeckendes Monitoring anzubieten. Sprich, da ist noch eine Leerstelle und es wäre total wichtig, wenn wir das demnächst hätten, weil dann hätten wir tatsächlich ein besseres Bild über rechte und rassistische Gewalt in Deutschland.
Vom Bundesinnenministerium gibt es bisher keine Zahlen zu rechten Gewalttaten im letzten Jahr. Aber der Blick in die Vergangenheit zeigt, noch immer gibt es eine starke Diskrepanz zwischen den Zahlen, die die Beratungsstellen zusammentragen, und den von staatlicher Seite anerkannten Taten. Robert Kusche über das, was man an den Bilanzen für das Jahr 2017 ablesen konnte.
Da war es so, dass wir über 1000 Angriffe für Ostdeutschland und Berlin gezählt haben und das Bundesinnenministerium auf 820 Angriffe in Gesamtdeutschland kommt. Sprich, da kann eigentlich in der Wahrnehmung irgendwas nicht stimmen. Und ein Problem ist tatsächlich, dass Beamte anscheinend nach wie vor Probleme damit haben, das Motiv richtig einzuschätzen und damit die Fälle zu kategorisieren.
2017 wurde die Definition für politisch motivierte Kriminalität reformiert, so der Fachausdruck. Nach dem Öffentlichwerden des NSU-Netzwerks wollte man sensibilisierter auf rechte Gewalttaten blicken. Dennoch, Polizei und andere Ermittlungsinstanzen tun sich weiterhin schwer, rechte Gewalt zu erkennen. Gerade in Zeiten, in denen beispielsweise hessische Polizisten wegen rechter Aktivitäten auffallen, nicht verwunderlich. Rassismus und fehlende Kompetenzen in Polizeikreisen, Das kann als ein Grund gelten für eine hohe Dunkelziffer bei der Erfassung rechter Gewalt, die auch die Zahlen der Opferberatungsstellen betrifft. Die Zahlen seien nur ein kleiner Ausschnitt der wahren Bedrohung durch rechte Gewalt, sagt der Soziologe Matthias Quent. Hinter all den in den letzten Wochen veröffentlichten Ziffern und Prozenten der einzelnen Beratungsstellen stecken Menschen, die rassistisch, antisemitisch, von rechts bedroht wurden, denen Gewalt widerfahren ist. Auch ein Todesopfer ist darunter. Am 17. April 2018 wird in Aue Christopher W. von Rechten misshandelt und zu Tode gefoltert. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt befürchtet im Hinblick auf die Landtagswahlkämpfe in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein weiteres Ansteigen der Gewalt für dieses Jahr.
Naja, wir haben schon in den letzten Jahren halt beobachtet und wahrgenommen, dass der Diskurs in Deutschland sich verschoben hat und die Gefahr natürlich in Wahlkampfzeiten ist, wo politische Themen zugespitzt und pointiert besprochen werden, dass sowas auch auf den Rücken von Minderheiten gemacht wird. Und wir haben das in den letzten Jahren auch gesehen, dass durchaus Täter und Täterinnen sich durch solche Aussagen in der Öffentlichkeit von Politiker und Politikerinnen bestätigt fühlen und dann auch zur Tat greifen. Daher ist unsere Angst, dass wenn wir einen polarisierenden Wahlkampf haben in den drei ostdeutschen Bundesländern, dass wir dann eventuell auch einen Anstieg rechter und rassistischer Gewalt haben.
Die Bilanzen der ostdeutschen Beratungsstellen zeigen, rassistische, rechte, antisemitische Gewalt ist allgegenwärtig und dabei sind die veröffentlichten Zahlen nicht einmal vollständig. Daraus resultieren für Robert Kusche verschiedene Punkte für die Zukunft.
Einerseits ist es dieser Appell, dass wir dort besser hingucken müssen, also auch in Wahlkampfzeiten. Andererseits sagen wir, dass wir dieses Dunkelfeld schließen müssen, was die Wahrnehmung rechter und rassistischer Gewalt anbelangt durch Ermittlungsbehörden. Und dann geht es natürlich mit Blick auf die langfristige Förderung von Opferberatungsstellen auch darum zu sagen, dass die entsprechend ausgestattet werden müssen, um auch ein unabhängiges Monitoring einerseits und andererseits natürlich auch die Beratungs- und Begleitungsarbeit langfristig abzusichern.
Außerdem erneuerte der Verband der Beratungsstellen eine weitere Forderung. Zum konkreten Schutz der von rassistischer Gewalt und Alltagsdiskriminierung Betroffenen sei die Aufhebung von Wohnsitzauflagen für Geflüchtete notwendig. Forderungen der Beratungsstellen, denen angesichts des aktuellen Ausmaßes rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unbedingt Gehör geschenkt werden muss.
Von einer bundesweiten Bilanz, was eben die Zahlen der Opferberatungsstellen betrifft, wollen wir nach Hamburg schauen. Und in Hamburg gibt es nicht nur ein Pop-Phänomen, das sich Hamburger Schule nennt, sondern in den letzten Wochen gab es da Meldungen von Hamburger Schulen, wo es Proteste gegeben hat. Eine Meldung, die hier in den Antifa-Nachrichten noch einmal genauer beleuchtet werden soll.
Was passiert, wenn sich Behörden rechter Rhetorik und rechten Aktionen andienen, hat sich in den letzten Wochen in Hamburg gezeigt. Die AfD hatte dort Anfang März im Senat eine schriftliche kleine Anfrage gestellt. Laut der Fraktion gebe es an der Ida-Ehre-Schule linksextremistische Aktivitäten, das wüsste man durch das von der AfD betriebene Meldeportal. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung wurden angegriffen. Stein des Anstoßes wurde eine Pinnwand mit Stickern. Wie reagierte die Hamburger Schulbehörde? Sie ließ die Sticker entfernen und agierte damit ganz im Sinne der AfD-Kampagne. Im Nachhinein stellte sich heraus, besagte Stickerwand war im Rahmen eines Kunstprojekts entstanden. Da waren die Dinge schon losgetreten. Am 28. März gab es eine rechtsextreme Bombendrohung gegen die Schule. Viele Schülerinnen und Schüler wehrten sich gegen die rechten Diffamierungen und protestierten. Auch dann, als nun Alexander Wolf am Hamburger Helene-Lange-Gymnasium als Redner zu Gast war. Wolf hatte als AfD-Fraktionsabgeordneter durch seine Senatsanfrage die Kampagne gegen die Ida-Ehre-Schule initiiert. Er ist unter anderem Mitglied einer rechtsextremen Burschenschaft. Im Rahmen eines Projekttages war er an das Hamburger Gymnasium eingeladen worden. Mittlerweile hat die Schulbehörde eingeräumt, dass sie den AfD-Politiker als Gesprächspartner an Schulen empfohlen hat. Der Journalist Andreas Speit fasst zusammen, wie widersprüchlich die Behörde zuvor auf die Vorwürfe reagiert hatte.
Als wir von dem Vorfall mitbekommen hatten, weil das Hamburger Bündnis gegen Rechts einen Hinweis erhalten hatte, haben auch wir dann sozusagen bei der Behörde nachgefragt. Das hat auch die Welt getan. Der Welt wurde mitgeteilt, dass sie keine Politiker vermitteln würden. In der Antwort, die wir bekommen haben, hieß es dann, sie würden solche Veranstaltungen koordinieren. Was immer das jetzt heißen mag. Man hat ein wenig den Eindruck gehabt, da wollte man jetzt so ein wenig aus der Verantwortung stehlen. De facto scheint es so gewesen zu sein, in Potpourri eben auch das Angebot der Schulbehörde, eben auch Alexander Wolf, ein alter Herr einer rechtsextremen Burschenschaft, eben Bürgerschaftsfraktionsvorsitzender der AfD in Hamburg, mit dabei ist und offensichtlich er wohl dort mit aufgelistet war. So kann man es lesen, wir wissen es nicht genau. Und tatsächlich wird dann von der Schulbehörde gesagt, ja, und in der Klasse ist dann ja abgestimmt worden und dann hätte wohl die Mehrheit sich dafür entschieden, dass Herr Wolf kommen dürfte. Sie haben extra betont, dass das eigentlich eine Verschiebung der Verantwortung ist. Und ich habe auch ein wenig den Eindruck, der rot-grüne Senat sagt viel zur AfD, aber ich habe doch immer noch den Eindruck, dass hier nicht so ganz klar ist, dass wir mitten in einem Kulturkampf von rechts stecken und dass hier Flöcke eingeschlagen werden. Und gerade bei der AfD erleben wir eben, dass ein Teil davon ist, zivilgesellschaftliche Initiativen, antifaschistische Protestkultur wirklich mehr und mehr als linksextrem zu brandmarken. Und hier sind dringend Maßnahmen geboten und Zeichen, dass eigentlich man merkt, wo auch Rot-Grün steht in Hamburg.
Zumindest einige Schülerinnen und Schüler zeigten, wo sie stehen und protestierten gegen die Anwesenheit des AfD-Politikers an ihrer Schule. Bereits zuvor hatte es Proteste rund um das Geschehen an der Ida-Ehre-Schule gegeben. Schüler gaben ihrem Abi-Streich eine politische Ausrichtung. Mehrere tausend Menschen waren auf die Straße gegangen, um sich antifaschistisch zu positionieren und solidarisch zu erklären. Dem, was hier ein Mitglied des Hamburger Bündnis gegen Rechts gegenüber einem Schüler ausspricht, ist nichts hinzuzufügen.
Gerade, dass ihr von der Ida-Ehre-Schule zeigt, wie wichtig das ist und euch halt nochmal so im ganz, ganz großen Maß. Also ich habe Bilder gesehen, so aus allen Fenstern hängen irgendwelche Transparente, zeigt, dass ihr euch ganz klar antifaschistisch bekennt und dass ihr euch gegen das Petz-Portal richtet, über das halt das Ganze erst so ins Rollen gekommen ist. Ist ja im Grunde genommen so ein bisschen dieser Boomerang für die AfD, dass sie sich damit so ein bisschen ins eigene Fleisch geschossen haben. Denn deren Ziel war ja im Anfang von Anfang an so ein bisschen den Antifaschismus so von eurer Schule zu verbannen, das so wegzudrängen und dass ihr euren Abi-Streich dazu nutzt, das nochmal so richtig groß und fett zu machen. Das ist super.
Also auch die Schulen sind politisch umkämpft in diesen Zeiten, in denen wir leben. Und ein Anliegen der Antifa-News könnte und sollte es sein, eben Schülerinnen und Schülern in Hamburg, die sich antifaschistisch positionieren, denen eine Öffentlichkeit zu geben. Von Hamburg nach Berlin. Hier in den Antifa-News haben wir immer wieder über die rechte Anschlagsserie in Berlin in Neukölln hingewiesen. Anschläge gegen Personen, die sich gegen Nazis engagieren oder die in Netzwerken aktiv sind, die sich solidarisch mit Geflüchteten zeigen. An dieser Anschlagsserie wird deutlich, auch in Berlin gibt es ein Problem mit organisierten Neonazis. Dass das keineswegs eine Neuheit ist, sondern eine Kontinuität darstellt, darauf verweist eine Ausstellung, die zurzeit in Berlin zu sehen ist. Immer wieder extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945, das ist der Titel dieser Ausstellung. Eine Ausstellung, die gemeinsam erstellt wurde vom antifaschistischen Pressearchiv Apabitz und vom Aktiven Museum. Dass diese Ausstellung darauf hinweist, dass es organisierten Rechtsextremismus auch direkt nach 1945 gegeben hat, ist notwendig. Denn in historischer Forschung und im öffentlichen Bewusstsein ist dieser Umstand oft wenig beachtet. Das sagt Vera Hensler, die an der Erstellung der Ausstellung beteiligt war.
Also ich würde sagen, dass das Thema gerade auch von der Geschichtswissenschaft eher vernachlässigt worden ist. Es gibt natürlich immer auch einzelne Ausnahmen. Es gab in der Bundesrepublik immer wieder auch in den 60er, 70er Jahren journalistische Recherchen und Analysen zu Extremrechten. Es gibt einzelne Beispiele wie das Parteienhandbuch von Richard Stöss, dem umfangreiche Recherchen zu extrem rechten Parteien nach 1945 zugrunde lagen. Und diesen Bestand haben wir auch vor einigen Jahren, also ein großer Bestand von rund 150 Regalmetern, haben wir vor einigen Jahren übernehmen dürfen, weil die FU wo das Forschungsprojekt ja angesiedelt war, den sonst weggeschmissen hätte. Also das zeigt schon auch etwas, wie mit entsprechenden Beständen oder welche Stellenwertbestände teilweise auch haben. Und das hängt ja sehr stark auch mit der Geschichte des Upperbits selbst zusammen, was sich ja Anfang der 90er Jahre gegründet hat, eben auch mit dem Ziel, das zu sammeln, was die extreme Rechte publiziert, herausgibt, Informationen auch über ihre Netzwerke zu sammeln und dieses Wissen eben anderen zur Verfügung zu stellen, also Antifaschistinnen und Antifaschisten, dem Journalismus und auch der Wissenschaft. Das ist jetzt sozusagen die bundesdeutsche Geschichte in der DDR. Auch das beleuchten wir ja. Die verstand sich als antifaschistischer Staat. Und auch da wurde eigentlich in den 1980er Jahren die erstarkende extreme rechte Subkultur überhaupt nicht thematisiert. Also diese Geschichte erzählen wir auch in der Ausstellung, wie das mit dem Überfall auf die Zionskirche 1987 sich dann auch verändert hat, dieser Umgang.
An den Schilderungen von Vera Hensler wird klar, dass die Ausstellung immer wieder einen größeren Zeitraum abdeckt, der sich von 1945 bis in die Jetztzeit erstreckt. Diese Auseinandersetzung mit einem Blick auf die unmittelbare Nachkriegszeit zu beginnen ist sinnvoll. Nicht nur, dass ehemalige Nazis in der Nachkriegs-BRD weiterhin wichtige Posten in Politik und Wirtschaft besetzten, auch eine Organisierung des Neonazismus setzte spätestens in den 50er Jahren ein.
Also in der Ausstellung beleuchten wir im Prinzip zwei Beispiele. Zum einen die frühen neonazistischen Organisationen am Beispiel der sogenannten Hakenkreuz-Schmierwelle 1959 beziehungsweise 1960, Anfang 1960, die es ja bundesweit gegeben hat. Und zu diesem Zeitpunkt gab es rechte Organisationen, vor allem auch in der Studierendenschaft, also den Bund Nationaler Studenten, die wiederum eng mit der Nationaljugend Deutschlands zusammengearbeitet haben. Und das war im Prinzip eine junge Generation, die während des Nationalsozialismus eben nicht aktiv gewesen sind oder da einfach noch Kinder waren und die jetzt eben da in diesen Organisationen angefangen haben, sich zu organisieren. Und in diesem Zeitraum gab es von diesen rechten Akteuren Störaktionen von öffentlichen Veranstaltungen, vor allem öffentlichen Veranstaltungen, in denen es um eine kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus ging. Und damit im Zusammenhang standen dann eben auch Hakenkreuzschmierereien und Schändung von jüdischen Friedhöfen. Das war so der eine Aspekt und in der Ausstellung zeigen wir aber auch, dass darauf reagiert wurde. Also es gab dann in Reaktion darauf eine Kundgebung in Berlin gegen Neonazismus und Antisemitismus im Januar 1960, wo über 40.000 Menschen zusammengekommen sind. Also die Studierendenschaft haben wir und dann natürlich auch Neugründung von nationalistischen Parteien, also zeitnah nach 1945. Da erzählt die Ausstellung an einer Station von einer Wahlkampfveranstaltung der Deutschen Partei, die anlässlich der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 54 extrem rechte Positionen ganz offen vertreten hat. Und auf dieser Wahlkampfveranstaltung, die im Sportpalast stattgefunden hat, kam es dann zum Eklat, weil sich kritische Journalisten geweigert haben, zur ersten Strophe des Deutschlandliedes aufzustehen. Und die sind dann von Saalschützern ganz wild als Judenschweine beschimpft worden und aus dem Saal gedrängt worden. Also das sind so zwei Beispiele, die wir erzählen, die nach 1945, würde ich sagen, in der Stadt dann prägend waren.
Die Ausstellung wählt ganz bewusst einen lokalhistorischen Fokus. Antifaschisten und Interessierten in Berlin soll so ein Zugang zu einem Stück Geschichte ihrer eigenen Stadt ermöglicht werden. Dabei drängt der lokalhistorische Zugang in Berlin einen Vergleich zwischen Ost und West auf. Denn bis 1989 war Berlin schließlich die geteilte Stadt.
Wenn wir auf die Unterschiede schauen, extrem rechte Akteure in West- und in Ost-Berlin, also zum einen würde ich sagen, auf jeden Fall ein Unterschied ist der Organisierungsgrad. Ich hatte ja gerade schon kurz berichtet, die Wahlen im Abgeordnetenhaus in West-Berlin in den 50er Jahren oder auch die Studierendenschaft. Das gab es in West-Berlin, in der DDR, die begriff sich ja staatlicherseits als antifaschistisch. Und da sind, wie gesagt, neonazistische Tendenzen überhaupt nicht thematisiert worden. Hier war es dann ab den 1980er Jahren eher ein subkulturelles Phänomen. Also zunächst im Fußball und dann ab Mitte der 1980er Jahre in der Punkszene, aus der sich heraus dann eben so eine rechte Skinhead-Subkultur entwickelt hat. Genau, und das ist auch erst nach dem Überfall auf das Konzert in der Zionskirche. Das war ja Anlass, warum wir unsere Ausstellung dort in der Zionskirche eröffnet haben, ist diese Auseinandersetzung mit der extremen Rechten überhaupt öffentlich geführt worden, weil es gar nicht mehr geleugnet werden konnte, dass es die Problematik auch in der antifaschistischen DDR gibt. Ich würde sagen, so, das sind so Unterschiede. Gleichzeitig gab es aber in der gesamten Stadt, also sowohl in Ost- wie in West-Berlin, auch den sogenannten Mehrheitsrassismus. Also in West-Berlin gegen die türkische Community, in Ost-Berlin gegen Vertragsarbeiter aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten. Also in dieser Hinsicht nehmen sich dann Ost- und West-Berlin wieder eher wenig. Und dann ab Ende der 80er Jahre, ne, also 1990, auch das haben wir versucht aufzuzeigen, wie das dann auch, also wie die extrem rechte Szene dann auch zusammengewachsen ist, wie die extreme Rechte aus der Bundesrepublik und nicht nur aus West-Berlin, sondern aus der gesamten Bundesrepublik und Österreich auch versucht hat, eben Einfluss zu gewinnen auf eine entstehende rechte Subkultur in Ost-Berlin.
Wenn wir heute von einer rechten Anschlagsserie in Neukölln oder von einem Wahlerfolg der AfD auch in Berlin sprechen, dann erscheint das oftmals als eine neue Situation, auf die man sich neu einstellen muss. Die Ausstellung Immer wieder macht deutlich, dass die extreme Rechte sich zwar immer wieder neue Form gibt, dass ihr Agieren jedoch eine Kontinuität über Jahrzehnte hinweg bedeutet.
Gerade auf diese Kontinuitäten aufmerksam zu machen, war uns eigentlich ein Anliegen. Und zwar auf den verschiedenen Ebenen, also einfach deutlich zu machen, ich meine, wir haben jetzt gesellschaftlich und auch in der Presselandschaft ist die extreme Rechte jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr präsent. Und es hat manchmal den Anschein, als hätte es das vorher nicht gegeben. Und darauf einfach aufmerksam zu machen, dass es die schon auch in den Jahrzehnten zuvor gegeben hat, das war uns wichtig. Und dieser Versuch auch der extremen Rechten eben auf den verschiedenen Ebenen Einfluss zu gewinnen. Durch parteipolitische oder außerparlamentarische Organisierung, durch das strategische Besetzen von Räumen, die Mobilisierung auf der Straße, im Fußball und natürlich auch den Gewalt- und Rechtsterrorismus-Aspekt. Also dass sich dafür in den verschiedenen Jahrzehnten Beispiele finden lassen, das war uns wichtig. Und um jetzt mal so zwei Beispiele herauszugreifen, parteipolitisch, das hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, gab es halt immer wieder Höhepunkte. Also den Wahlkampf der Deutschen Partei 54, dann den äußerst rassistischen Wahlkampf der Republikaner 1989, die ja dann auch den Einzug in das Abgeordnetenhaus geschafft haben. Und dann die Wahlkämpfe der NPD in den 90er und Nullerjahren in der Stadt. Das ist so eine Kontinuität eben bis zu heute, ne, dem Erfolg der AfD. Auf der anderen Seite oder ein anderes Beispiel vielleicht die Straßenproteste, die Straßenmobilisierung. Das ist ja auch etwas, was das APABITS seit Jahren in Berlin dokumentiert. Und da haben wir hingegen festgestellt, dass das nochmal eher ein Kind der 1990er Jahre ist. Also dass es vor den 90er Jahren eher weniger Kundgebungen, Demonstrationen dieses Spektrums in der Stadt gegeben hat. Also in Ost-Berlin sowieso nicht, aber auch in West-Berlin nicht. Wir haben jetzt eine Ausnahme beispielsweise gefunden. Das war eine Kundgebung gegen die deutsche Teilung anlässlich des 10. Jahrestages des Mauerbaus im August 1971. Davon haben wir eine Audioaufnahme hier im Archiv und die ist jetzt auch in der Ausstellung zu hören. Und dort spricht der spätere Vorsitzende der Deutschen Volksunion, Gerhard Frey, und der brüllt immer wieder ins Mikrofon: Deutschland ist noch nicht verloren. Und das ist eben so ein Audiodokument, was auch eine Ausnahme ist tatsächlich, weil es gibt keine Audiodokumentation von rechten Straßenprotesten vor den 1990er Jahren. Insofern ist es da auch mit der Quellenlage äußerst schwierig durchaus.
Interessante und seltene Quellen sind zurzeit also zu sehen und zu hören in einer Ausstellung mit dem Titel Immer wieder extreme Rechte und Gegenwehr in Berlin seit 1945. Eine Ausstellung, die in 11 Stationen verschiedene Ereignisse und ihre jeweiligen Kontexte beleuchtet. Zurzeit ist diese Ausstellung in der Zionskirche in Berlin Mitte zu sehen. Dort wird diese Ausstellung noch bis Ende April zu sehen sein. Dann zieht sie von Mai bis Juni ins Rathaus Neukölln um und bis Mitte Juli ist sie dann noch einmal im August-Bebel-Institut im Wedding zu sehen. Alle Informationen zur Ausstellung findet ihr unter apabits.de. Ah! Und auf radiokorax.de könnt ihr diese Ausgabe der Antifa-News nachhören, wenn ihr wollt. Das waren sie für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.